aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Jokowi eröffnet ISF Forum 2024 zur Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel. Das ISF Forum 2024 fördert die Verwirklichung der globalen Energiewende. Laut dem Indonesiens Minister für Politik, Recht und Sicherheit muss eine Cybertruppe gebildet werden. Für die Aufsicht über Wanderarbeitnehmer schlägt die Arbeitsministerin die Form eines Arbeitsattaché vor. Indonesien bereitet 400 Energiewendeprojekte vor. Indonesiens Außenministerin trifft sich mit der lettischen Außenministerin in Jakarta, um die bilaterale Zusammenarbeit zu besprechen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesien Präsident Joko Widodo eröffnete am Donnerstag, den 5. September, im Jakarta Convention Center in Senayan, Jakarta, das Indonesien Internationales Nachhaltigkeitsforum ISF 2024 als Ort zum Austausch von Ideen und Wissen sowie zur Bereitstellung von Lösungen und globalen besten Praktiken im Umgang mit dem Klimawandel. Präsident Jokowi hofft in seiner Begrüßungsrede, dass dieses Forum Wissen, Erfahrung und Ressourcen bereitstellen kann, die zu gemeinsamen Kapital bei der Zusammenarbeit zur Bewältigung bestehender Klimaherausforderungen werden können. Zu den führenden Persönlichkeiten aus aller Welt, die als Hauptredner an diesem Forum teilnahmen, gehörten unter anderem der koordinierende Minister für maritime Angelegenheiten und Investitionen Luhut Binsar Panjaitan, der koordinierende Minister für nationale Sicherheit Singapurs Teo Chee Hin, die stellvertretende Premierministerin Malaysias Fadilah Yusof, der UN-Generalsekretär für maritime Angelegenheiten Peter Thomson und der Sonderberater für Klimaschutz des französischen Außenministeriums Kevin Macron. Der koordinierende indonesische Minister für maritime Angelegenheiten und Investitionen Luhut Binsar Panjaitan sagte, dass Indonesien Internationale Nachhaltigkeitsforum ISF 2024, das am 5. und 6. September stattfand, sei eine der Bemühungen zur Verwirklichung der Agenda für die weltweite Energiewende. Der Minister sagte am Donnerstag bei der Eröffnung dieses Forums im Jakarta Convention Center, dass das ISF 2024 nicht nur ein Diskussionsforum zur Erörterung der Herausforderungen des Klimawandels sei, sondern auch eine Plattform für Innovation, Zusammenarbeit und Hoffnung auf nachhaltige Fortschritte. Er fuhr fort, dass mehr als 11.000 Teilnehmer aus 53 Ländern dabei anwesend waren. Luhut hofft, dass sie Fortschritte bei der Energiewende, der grünen Industrie, dem Naturschutz, dem nachhaltigen Leben und der blauen Wirtschaft bringen können. Der koordinierende Minister für Politik, Recht und Sicherheit der Republik Indonesien, Hadi Cahyanto, glaubt, dass eine Cybertruppe gebildet werden muss, um die Verteidigung Indonesiens, vor allem im Hinblick auf den Cyberkrieg, zu stärken. Hadi Cahyanto sagte am Donnerstag, den 5. September, in seiner Erklärung in Jakarta, dass die Verteidigung und die Sicherheit derzeit nicht nur Kräfte wie Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe, Panzer und so weiter erforderten. Derzeit sei der Krieg in die Welt von Cyberkriegen gekommen. Daher sei, so Hadi, die Stärkung im Bereich Information und Technologie dringend erforderlich, um Cyberkriege vorherzusehen. Er fuhr fort, dies sei notwendig, damit Indonesien vor Cyberangriffen wie dem Fluss von Fehlinformationen oder Hoax geschützt werde. Derzeit verfüge die indonesischen Streitkräfte TNI über eine spezielle Cyberabteilung, die jedoch nur für die Sicherheit und die Portalverwaltung zuständig sei. Indonesiens Arbeitsministerin Ida Fauzia schlug die Einrichtung von Arbeitsattachés in den Vertretungen der Republik Indonesien im Ausland vor, um die Wanderarbeiter zu beaufsichtigen. Ida Fauzia sagte am Donnerstag, den 5. September, am Rande des Japan Human Resource Forum 2024 in Tokio, Japan, von Antara zitiert, dass die Vermittlung von Arbeitskräften bisher von der indonesischen Wirtschaft koordiniert worden sei, die sich um protokollarische und konsularische Angelegenheiten kümmert. Sie hofft, dass sich Möglichkeiten für Arbeitsattachés eröffnen. Ida sagte, dass ihre Partei beim indonesischen Außenministerium einen Antrag bezüglich der Unterbringung des Attachés gestellt habe. Der indonesische Botschafter in Japan, Heri Ahmadi, sagte, er habe den Vorschlag dem stellvertretenden Außenminister Pahala Mansuri übermittelt. Als er und der stellvertretende Außenminister sich vor einiger Zeit in Jakarta mit dem Gouverneur der Präfektur Aichi trafen. Harry schlug neben einem Arbeitsattaché auch einen Arbeitskonsul vor, zumindest in der Stadt Nagoya und Umgebung, wo viele Indonesier beschäftigt sind. Indonesien hat eine Projektgruppe für die nationale Energiewende eingerichtet, um die Initiativen zur Energiewende in verschiedenen Sektoren zu fördern. Es wurden mehr als 400 vorrangige Projekte im Stromsektor identifiziert, die zur Förderung bereits stehen. Dies teilte der Koordinierungsminister für maritime Angelegenheiten und Investitionen, Luhut Binsar Panjaitan, auf einer Pressekonferenz nach der Eröffnung des Internationalen Nachhaltigkeitsforums 2024 ISF am Donnerstag, den 5. September in Jakarta mit.
Sekarang semua jalan, ada 400 proyek yang sudah di...
Jetzt laufen alle Projekte. Es gibt 400 Projekte, die von der Arbeitsgruppe identifiziert wurden und mit der Umsetzung begonnen haben. Zum Beispiel die 2 Gigawatt Dampfkraftwerk in Suralaya und die 660 Megawatt Dampfkraftwerk in Cirebon. an understelle gibt es noch einige mehr. Das bedeutet also, dass es Wirtschaftswachstum gibt und unsere Entwicklung jetzt voranschreitet. Der am einfachsten zu erkennende Hinweis ist, dass die Stromnachfrage deutlich steigt, was bedeutet, dass es bei uns eine industrielle Entwicklung gibt. Luhut Panjaitan erklärte, dass die 400 Projekte dazu dienen sollten, das Ziel der CO2-Neutralität oder Netto-Null-Emission oder NZE bis 2060 zu erreichen. Er fuhr fort, dass ISF die Unterzeichnung von 12 Absichtserklärungen im Zusammenhang mit der Energiewende erleichtern wird, was das Engagement für eine nachhaltige Zukunft weiter stärkt. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi erhielt am Donnerstag, den 5. September in Jakarta, den Besuch von der lettischen Außenministerin Baiba Braze. Wie das indonesische Außenministerium berichtet, während des Treffens erörterten die beiden Ministerinnen verschiedene wichtige Fragen der bilateralen Zusammenarbeit im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich. Sie tauschten sich auch über die aktuelle regionale und globale Situation aus. Außenministerin Retno sagte, Lettland sei einer der größten Handelspartner Indonesiens im Baltikum. Der Handel zwischen den beiden Ländern wird im Jahr 2023 um 2,74% gegenüber dem Vorjahr steigen. Bei dieser Gelegenheit begrüßte Außenministerin Retno Marsudi die Erneuerung der Absichtserklärung zwischen der indonesischen Industrie- und Handelskammer Kadin und der lettischen Handelskammer. Derzeit schließen die beiden Länder die Verhandlungen über eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit im Kulturbereich ab. Einschließlich bildender und darstellender Kunst, Museen, Bibliotheken und kulturellem Erbe. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.124 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.269 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.490 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 76 bis 88%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Yang kami angka sawah. Voice of Indonesia.
Ibu suruh di komentar bahan tentang das tema Harris und Trump even the in Swiss Staten unkof Renan. Dir wet beweb tuisen dir demokratisen presiden saf kandidatin dir vereinigten Staten Kamala Harris und dir republikanisen partai Donald Trump with immer hater. Di sechtigste presiden saf wal dir vereinigten Staten di am 5. November 2020 staf in den wit hadi umzamkait of sechs Schlüssel Staten gelernt, nämlich Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina und Georgia. US-Vizepräsidentin Kamala Harris und der frühere Präsident Donald Trump liefen sich bei den Präsidentschaftswahlen 2020 ein Kopf-Rennen in Staaten, die den Sieg jedes Kandidaten beeinflussen werden. Bisher ist die Gesamtzahl noch unklar. Darüber hinaus geben fast 15% der Wähler an, dass sie für keinen der beiden Kandidaten entscheiden hätten, sodass nur noch 9 Wochen bis zum Wahltag alle 6 wichtigen Swing States zur Wahl stehen. Umfragen, die nach dem National Convention der Demokraten in Chicago durchgeführt wurden, zeigen, dass der Weg zum Sieg für die Kandidaten über Pennsylvania und Georgia führen muss, wo es viele Wechselwähler oder solche gibt, die ihre Wahl noch ändern können. Laut Umfragedaten gaben einige potenzielle Wähler sowohl in Pennsylvania als auch in Georgia an, da sie noch keine Wahl getroffen hätten oder ihre Meinung vor dem Wahltag ändern könnten. Der Sieg in allen 6 entscheidenden Staaten, einschließlich Pennsylvania und Georgia, ist für beide Kandidaten ein Muss, wenn es um die Wahl 2020 geht, um das Weiße Haus zu gewinnen. Die Umfrage ergab außerdem, dass 39% der Wähler die Wirtschaft als ihr wichtiges Thema bezeichneten, während 25% sagten, der Süd der Demokratie sei das zweitwichtigste Thema. Abtreibung und Einwanderung sind ebenfalls wichtige Themen, die von Kandidaten häufig diskutiert werden. Im aktuellen US-Präsidentschaftswahlkampf spaltet das Thema zu Waffen die Amerikaner immer noch. Harris Lager will ein Verbot von Angriffswaffen. Unterdessen sagte sein Kontrahent Donald Trump, dass das Recht auf Waffenbesitz im 2. Zusatz der US-Verfassung garantiert sei, wenn er gewählt würde. Wenn man sich auf die häufigen, willkürlichen und brutalen Schießereien bezieht, die von Leuten durchgeführt werden, die in den USA zu Waffen kontrollieren, ist es selbstverständlich, dass Harris größere Unterstützung erhält. Laut dem Pew Research Center gibt jedoch fast 1/3 der Amerikaner an, eine Waffe zu besitzen, die gesetzlich gesucht ist. Die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten erregen immer weltweite Aufmerksamkeit, da der gewählte Präsident und die von ihm umgesetzte Politik auch internationalen Einfluss haben. Das war der Kommentar.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Hier sind historische Ereignisse, die am 6. September in einigen Teilen der Welt passierten. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 6. September 1943, als sie das Zug und Glück in Philadelphia, den Vereinigten Staaten, ereignete. Am 6. September 1943 ereignete sich ein Zugunglück im Zug der Congressional Limited der Pennsylvania Railroad. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Frankfort Junction Station in Philadelphia, Pennsylvania, den USA. Der Unfall ereignete sich, weil die Spitze der Zugachse zu heiß war, was zu Schäden führte. Bei diesem Unfall kamen insgesamt 79 Passagiere ums Leben und 117 Passagiere wurden verletzt. Wir wenden uns dem Ereignis vom 6. September 1968 zu, als Swasiland unabhängig wurde. Swasiland ist ein kleines Land im südlichen Afrika, das an Mosambik grenzt und Südafrika umgibt. In der Vergangenheit war Eswatini seit dem frühen 20. Jahrhundert ein britisches Protektorat. Erst am 6. September 1968 gewährte Großbritannien Eswatini die Unabhängigkeit, sodass das Land ein souveränes Königreich wurde. Am 19. April 2018 gab König Mswati des Dritten bekannt, dass er den offiziellen Namen des Landes von Königreich Swasiland in Königreich Eswatini ändern werde. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 6. September 1996, als der Vogel Mandartalaut entdeckt wurde. Der Mandartalaut-Vogel kommt auf der Insel Karakelang im Bezirk Kepulauan Talaut in Nord-Sulawesi vor. Dieser Vogel wurde am 6. September 1996 entdeckt. Nach sorgfältiger Forschung und Beobachtung ist der Mandartalaut-Vogel eine neue Vogelart. Diese Entdeckung wurde dann in der ganzen Welt verbreitet und der Vogel Mandartalaut erhielt den wissenschaftlichen Namen Gymnosrex talaudensis. Der Mandartalaut-Vogel hat einen dunkelbraunen Kopf, Hals und Brust, während Kinn, Bauch und Schwanz schwarz sind. Seit 2018 hat das indonesische Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft den Mandartalautvogel als geschütztes Tier ausgewiesen. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart. Voice of Indonesia, der Überseedienst von Radio Republik Indonesia, präsentiert Sendungen in 9 Sprachdiensten: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Indonesisch. Diese Sendung wird über die Kurzwelle 3325 kHz, 4755 kHz und Livestreaming auf www.voinews.id und RRI Digital ausgestrahlt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Programme wie Wunderbares Indonesien, Dies und Das, Lass uns Indonesisch sprechen, Musikregenbogen sowie Nachrichten und Informationen über Indonesien und Ausland. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Thank you.
Ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang. Terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hati andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia. Oh, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari salahkan.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema Die indonesische Regierung fordert die wirtschaftliche Entwicklung mit sauberer Technologie durch die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Kanada. Die indonesische Regierung verstärkt weiterhin die Zusammenarbeit mit Kanada. Eine davon besteht darin, die wirtschaftliche Entwicklung mit sauberer Technologie zu fördern. Dies ist einer der Schwerpunkte des Arbeitsbesuchs des koordinierenden Wirtschaftsministers Erlangga Hartarto am 1. September 2020 in Vancouver, Kanada. Zitiert von econ.go.id efforts und verfolgt Erlangga Hartarto kanadische saubere Technologien, die Energiewende in Indonesien zu beschleunigen. Mr. Erlangga traf sie im Business Roundtable Forum und tauschte sie mit Wirtschaftsakteuren aus, die die Wirtschaft und saubere Energie in Kanada entwickeln, darunter Bharat Power, Westport Fuel Systems, Job Value, Forest Site, Clean Tech Accelerator und SF International. Indonesia ist auch bereit, mittel- bis langfristig Möglichkeiten für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit zu eröffnen. In einer Pressemitteilung vom 3. September dieses Jahres sagte der Sekretär des Koordinationsministeriums für Wirtschaft, Susi Widjono Mugiarso, dass die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Kanada im Bereich saubere Energie und saubere Technologie mehrere strategische Initiativen umfassen könnte, die für die beiden Seiten von Vorteil sind. Erstens ist die Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Anwendung erneuerbarer Energietechnologien. Laut ihm kann Kanada mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen in Technologiebereichen wie Windkraft, Solarenergie und Energiespeicherung Indonesien dabei helfen, den Übergang zu sauberer Energie durch den Einsatz von Technologie, Forschung und Entwicklung sowie thematischer Schulung zu beschleunigen. Zweitens können Indonesien und Kanada bei Abfallmanagement und Recyclingsprojekten zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit könnte den Bau moderner Recyclingsanlagen, Abwasserbehandlung und öffentliche Aufklärungsprogramme über die Bedeutung des Recyclings und Entwicklung von Richtlinien zur Unterstützung einer Kreislaufwirtschaft umfassen. Indonesien und Kanada stimmten auch darin überein, bei Forschung- und Entwicklungsprojekten zusammenzuarbeiten und dabei Ressourcen und Fachwissen von Universitäten, Forschungseinrichtungen und dem Privatsektor zu bündeln. Beide Länder können neue Innovationen in der sauberen Technologie hervorbringen. Diese gemeinsamen Forschung- und Entwicklungsprojekte könnten die Entwicklung alternativer Kraftstoffe, Technologien zur Emissionsreduzierung und Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz in verschiedenen Industriesektoren umfassen. Diese Zusammenarbeit wird nicht nur die bilateralen Beziehungen stärken, sondern auch zu den globalen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen. Indonesien verfügt über ein großes Potenzial für die Entwicklung sauberer Technologien in der Welt. Daher besteht ein dringender Bedarf, diese umgehend einzuführen. Schätzungen zufolge verfügt Indonesien bei der Entwicklung erneuerbarer Energien über ein Potenzial von mehr als 453,2 Gigawatt, das aus Solar, Wind, Wasser und Biomassenenergie stammt. Schon jetzt wächst Indonesiens Cleantech-Startup Ecosystem rasant. Es gibt bereits rund 300 Cleantech-Startups. Das war unser Indonesien.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Im heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen die traditionelle Kleidung Kostüm vorstellen. Die Wurzeln am 17. August 2020 leitete Präsident Joko Widodo eine Zeremonie zur Erinnerung an die Momente der Proklamation anlässlich des 79. Jahrestages der Republik Indonesien im Innenhof des Nationalpalastes der Landeshauptstadt IKN Nusantara. Jokowi, der als Inspektor der Zeremonie fungierte, trug traditionelle Kleidung aus der Provinz Ost-Kalimantan, bekannt als Kostüm. Jokowi trug ein schwarzes Samthemd mit langen Ärmeln und hohem Kragen. Die Enden der Ärmel und des Kragens sowie die Brust sind mit Passmenfaden, die auf Hüte, Kleidung und so weiter genäht wird, verziert. Passmen ist Verzierung, Passmen ist Verzierung aus goldenem oder silbernen Faden. Dann wird es mit einem Peci namens Setorong in derselben Farbe, nämlich schwarz, ausgestattet. Die Wurzeln der traditionellen Kostümkleidung hat eine wichtige Bedeutung in der Geschichte des Sultanats Kutai Kartanegara in der Provinz Ost-Kalimantan. Dieses Sultanat gilt als eines der ältesten Königreiche Indonesiens und gilt als Vorläufer von Nusantara Indonesien. Der Begriff Kostüm selbst kommt vom Wort Kostüm, was übergroß bedeutet, was darauf hinweist, dass diese Kleidung zur höchsten Kaste in der königlichen Hierarchie gehörte. Während der Ära des Sultanats Kutai Kartanegara wurde die traditionelle Kostümkleidung nur von Haji Sultan den Prinzen sowie Haji Sultans älterer Schwester und den Frauen des Prinzen getragen. Diese Kleidung wird normalerweise bei wichtigen Zeremonien getragen, darunter Ero, eine große und prächtige Feier, die vom Sultanat Kutai Kartanegara abgehalten wird. Die Wurzeln der Auftritt von Präsident Jokowi in traditioneller Brokkleidung bei der diesjährigen Unabhängigkeitsfeier zeigte seine Wertschätzung für das kulturelle Erbe Indonesiens und betont gleichzeitig die Kontinuität der von seinen Vorgängen geerbten Größe und nationalen Werte. Durch das Tragen der traditionellen Kostümkleidung übermittelte Präsident Jokowi eine wichtige Botschaft über die Bedeutung der Bewahrung der Traditionen und der Kultur Nusantara und erinnerte ihn an Ruhm und Größe, die Königreiche Indonesien hatten. Der Jokowi ist der Jahrestag der Unabhängigkeit nicht nur eine Zeremonie, sondern auch eine Feier der reichen Kultur und Geschichte des Landes. Liebe Hörer, das war Wunderbares Indonesien mit der traditionellen Kleidung Kostüm. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir von der Leistung der indonesischen Schüler bei der Internationalen Geographie Olympiade CIO 2024. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer von Voice of Indonesia, herzlich willkommen zum Programm Dies und Das. Diesmal berichten wir Ihnen eine gute Nachricht, die Indonesien stolz macht. Das indonesische Team hat kürzlich den Gesamtsieg bei der Internationalen Geographie Olympiade oder IGO 2024 erobert, die in Minot und Dublin, Irland stattfand. Bei diesem prestigeträchtigen Wettbewerb war es den indonesischen Schülerinnen und Schülern gelungen, 3 Goldmedaille und eine Bronzemedaille zu erlangen und auch den 2. Platz beim Posterwettbewerb zu belegen. Bei der ISIO 2024 kämpfte das indonesische Team nicht nur mit dem kalten Wetter, sondern auch mit schweren Rivalen aus Rumänien, Singapur und anderen Ländern. Liebe Zuhörer, die Internationale Geographie Olympiade oder IGO war eine von 12 internationalen Wissenschaftsolympiaden, die jährlich durchgeführt werden. Dieses Event prüft die Fähigkeit der Teilnehmer, geografische räumliche Muster und Prozesse zu verstehen, in 3 Testrunden, einem schriftlichen Test, einem Multimedia-Test und einem Feldtest. Dieser Wettbewerb ist besonders herausfordernd, weil er Themen wie Handel, Bevölkerungswachstum und Naturkatastrophen umfasst. Der von der Internationalen Geographischen Union, IGU, organisierte IGO hat sich zu einer angesehenen Plattform entwickelt, auf der Lernende aus der ganzen Welt ihre Fähigkeiten zeigen können. Die herausragende Leistung der indonesischen Studenten wiederholte den Erfolg der indonesischen Garuda-Delegation vor 5 Jahren, als sie bei der IGO 2019 in Hongkong und Gesamtsieg errang. Die diesjährige Team-Errungenschaft war die höchste seit der ersten Teilnahme Indonesiens an der IGO im Jahr 2010 in Kyoto, Japan. Diese Leistung wurde von verschiedenen Seiten hoch geschätzt. Der Experte des Ministers für Bildung, Kultur und Forschungstechnologie, Tatang Mutakin, drückte seinen Stolz über den Erfolg bei der IGO 2024 aus und gratulierte dem indonesischen Team. Seiner Meinung nach war dies eine außergewöhnliche Leistung, die andere Schüler dazu motivieren soll, in Zukunft ähnliche Erfolge zu erzielen. Auch die Leiterin des Nationalen Leistungszentrums, Maria Veronica Irene Herziono, brachte ihren Stolz zum Ausdruck. Sie dankte den Schülerinnen und Schülern, die den guten Namen Indonesiens auf die internationale Bühne gebracht haben, sowie den Trainern, Schülern und Eltern, die ihre volle Unterstützung gegeben haben. Gratulation und Stolz für das gesamte Indonesien-Team. Liebe Zuhörer, das war unser Programm dies und das. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören. Voice of Indonesia, der Überseedienst von Radio Republik Indonesia, präsentiert Sendungen in 9 Sprachdiensten: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Indonesisch. Diese Sendung wird über die Kurzwelle 3325 kHz, 4755 kHz und Livestreaming auf www.voinews.id und RRI Digital ausgestrahlt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Programme wie Wunderbares Indonesien, Dies und Das, Lass uns Indonesisch sprechen, Musikregenbogen sowie Nachrichten und Informationen über Indonesien und Ausland. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.
Sehr geehrte deutsche Redaktion, sehr geehrte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stimme Indonesiens und RRI, liebe Nunung, liebe Putschi, liebe Inda, liebe Sri Unun, zum 79. Jahrestag von RRI am 11. September möchte ich euch und Ihnen allen ganz herzlich gratulieren und meine Glückwünsche übermitteln. Mit großer Freude und Dankbarkeit erinnere ich mich noch immer gerne an die beeindruckenden Feierlichkeiten von Ihrem 69. Jahrestag im Jahre 2014 im Hof vor dem Blauen Rundfunkgebäude, an dem ich als Quizgewinner von Wunder Indonesien 2014 teilnehmen durfte und auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von RRI persönlich kennenlernen konnte. Eine besondere Ehre war für mich auch, dass die Direktorin Rosarita Niken Widyastuti sich die Zeit für ein persönliches Gespräch mit mir nahm und mich zum ersten RRI-Monitor der deutschsprachigen Sendungen ernannte. Kaum zu begreifen, dass seither schon 10 Jahre vergangen sind. Ich bedauere sehr, dass die Senderanlage in Simangis nicht erhalten werden konnte und ich auf 9545 kHz deshalb keinen Kurzwellenempfang mehr von RRI habe. Dadurch hat die Stimme Indonesiens alle Hörer ohne einen Internetzugang verloren. Mein Interesse an den deutschsprachigen Sendungen ist weiterhin vorhanden. Regelmäßig sende ich auch weiterhin meine Hörberichte über die Internetübertragung der deutschsprachigen Sendung ein, auch wenn ich nicht nachvollziehen kann, warum diese nicht tagesaktuell wie noch vor 10 Jahren seit längerer Zeit erst mit einigen Wochen Verspätung zum Podcast-Abruf bereitgestellt werden. Nochmals herzliche Grüße aus Odenau im Südwesten von Deutschlands, Bernd Seiser.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer, jeden Freitag präsentieren wir Ihnen ein regionales Poplied, das in regionaler Sprache Indonesisch geschrieben und gesungen wird. Heute spielen wir für Sie ein Lied aus Yogyakarta mit dem Titel Anak Lanangan oder auf Deutsch Der Junge. Das Lied Anak Lanangan wurde von Daru Jaya und Hendra Kumbara geschrieben und von der Musikgruppe Nada Boy Gang gesungen. Das Lied Anak Lanangan erzählt die Geschichte von einem Mann, der sich an sein schwieriges Leben in der Kindheit erinnerte, das seine Eltern oft belastete. Mit Erreichen der erwachsenen Alters ist der Mann arbeitsfähig und hofft, den Status seiner Familie verbessern zu können. Liebe Musikfreunde, hier ist das Lied einer Landungen aus Banto, Yogyakarta, gesungen von Nada Boy Gang. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Sukses lan ora tetep dadi bocah sing apik.
Nggih, Pak. Biyen pedhot sekolah mergo kahanane susah, weling papa dadi
wong sing genah.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia und E-Mail voi.voinews.id.